Psalm 13, auch ein Klagepsalm. Herr, wie lange willst du mich noch so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Boah, das sind ehrliche Worte. Ganz ehrliche Worte. Oder ein Asaph-Psalm, Psalm 73. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Das ist unsere Ausgangssituation. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist, aber wir leben auch mit Christus, der über diese Welt regiert. Der Herrscher der Welt ist, der Herr ist über unser Leben. Aber es gibt auch die andere Seite und da hinein spricht auch der Text von heute. Und wir wollen eben auf Paulus schauen, auf den, der gesagt hat, es dient uns alles zum Besten. Und der Bereich, den wir heute anschauen, oder der geografische Bereich, ist eben hier markiert. Paulus und Barnabas, die waren auf Missionsreise. Und ich werde den Text jetzt nicht lesen, sondern eher erzählen. Die waren auf Missionsreise und die kamen aus Antiochien und gingen nach Ikonien. Dort angekommen, sind sie zuerst in die Synagoge gegangen. Das war ihr normales Vorwärtsgehen. Denn so haben sie zuerst die jüdischen Gemeinden eben angesprochen. So angekommen dort, predigten sie dort so überzeugend, dass viele Juden und dann auch noch Nichtjuden, also Heiden, angefangen haben zu glauben. Die haben sich für Jesus entschieden. Gottes Geist wirkte mächtig durch diese beiden. Das aber wiederum war einigen frommen Juden ein Dorn im Auge. Sie wollten nichts von dieser Botschaft, von dieser neuen Botschaft hören, die letztlich ja ihr ganzes Weltbild in Frage gestellt hat. Und aus diesem Grund fingen sie an, die nicht-jüdische Bevölkerung gegen die junge Gemeinde aufzuwiegeln, aufzustacheln. Die haben gegen die gehetzt, sind gegen die rangegangen und vorwärts gegangen. Sie machten Stimmung gegen Paulus und Barnabas. Und dennoch blieben die beiden eine ganze Zeit an diesem Ort. Sie predigten dennoch furchtlos in aller Öffentlichkeit, denn sie vertrauten auf ihren Herrn. Gegenwind stört doch Paulus und Barnabas nicht. Sie waren ja für ihren Herrn unterwegs und erleben sein wunderbares Eingreifen. Gott, er ist da. Gott, er ist am Handeln. Gott ist der, der hilft. Und so beginnen Juden und Heiden, Christus in ihr Leben einzuladen. Wunderbares Eingreifen Gottes erleben wir hier. Und er bestätigte ihren Dienst, ihre Verkündigung durch Zeichen, durch Wunder, die eben durch die beiden geschahen, wo Gott Paulus und Barnabas benutzt hat, um an sein Ziel zu kommen. Ja, er benutzt hier zwei treue Diener, die ihren Auftrag wahrnehmen, die ihrem Auftrag Folge leisten, die gehorsam sind und Schritte gegangen sind. Ja, der Hirte, der hilft ihnen, selbst im Angesicht der Feinde. Und das stimmt mich wirklich froh. Und trotzdem denke ich gleichzeitig, das waren ja schon irgendwie besondere Menschen. Das waren ja schon Menschen, auf die man tatsächlich auch aufblicken kann. Die haben verkündigt in einer Situation, wo es sehr gefährlich war. Und interessant war, dass genau in diesem Land heute wahrscheinlich ähnliche Verhältnisse herrschen. Und jetzt stellt ihr euch vor, dass ihr in die Türkei müsst, um dort Gottes Wort zu verkündigen. Paulus und Barnabas, die haben das genau gemacht, an so einem Ort. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Die haben sich getraut und sind Schritte im Gehorsam gegangen. Menschen, die so auf Gott vertrauen, dass sie nichts abschreckt. Aber die Frage, ist das wirklich so? Auf alle Fälle führte die Verkündigung dazu, dass die Meinung der Bevölkerung geteilt war. Wir haben auf der einen Seite die frommen Juden gehabt, die ihren Glauben und ihre feste Tradition verteidigt haben, und andere, die hielten zu den Aposteln. Und so kam es, dass die Gegner der Apostel sich zusammengeschlossen haben. Plötzlich wurden sie mit dem gemeinsamen Ziel eins und haben auch noch die Oberen der Stadt dazu genommen und sind gegen die Apostel vorgegangen. Sie wollten sie fangen, dann wollten sie sie misshandeln und am Ende wollten sie sie steinigen. Und als die Apostel das gehört haben, blieben sie eben nicht mehr so ruhig, sondern sie packten ihre Sachen und flohen in das Gebiet von Lykaonien hier nach Lystra und Derbe. Und unsere Geschichte geht in Lystra weiter. Und ich habe überlegt, war das jetzt Angst, was die gemacht haben? Waren die vielleicht sogar feige? War das Gottes Befehl, dass sie gehen müssen? Oder war ihr Auftrag zu diesem Zeitpunkt einfach auch beendet? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle lesen wir ganz sachte und ganz nüchtern, die hatten Schwierigkeiten und dann sind sie gegangen. Fakt war, dass sie wegen ihrem Auftrag aber Gegenwind in Kauf genommen haben. Aber wenn sie dafür sterben, dann wäre ja an der Stelle der Missionsauftrag auch sehr abrupt zu Ende. Und wir haben bei dem Thema ja Gehorsam auch überlegt, wie hören wir Gottes Stimme? Und ein Punkt war auch, dass wir unseren Verstand einsetzen. Und der Verstand sagt, wenn sie uns jetzt töten, dann kann ich nicht mehr für Gott aktiv sein. Und so hat eben Paulus und Barnabas gesagt, sie ziehen weiter. Und so verkünden sie dann die rettende Botschaft von Jesus Christus im nächsten Ort, in Lystra. Eben noch sollten die beiden gelyncht werden und sind schon wieder plötzlich voll im Dienst für ihren Herrn. Übrigens ist das hier eine Strecke von Ikonien nach Lystra, das sind so circa 30 Kilometer gewesen. Also da war schon ein bisschen Abstand dazwischen. Aber sie kommen nach Lystra und dort gab es scheinbar nicht so viele Juden, denn dort gab es auch keine Synagoge. Und so änderten sie an der Stelle ihre Taktik. Sie haben nicht mehr in der Synagoge gepredigt, weil es ja keine gab, sondern sie sind hinausgegangen, predigten auf öffentlichen Plätzen, vielleicht auf dem Marktplatz, in den griechischen Foren oder an anderen öffentlichen Versammlungsorten. Und ich habe gedacht, wie ich die beiden angeschaut habe, was mussten die für eine Achterbahn der Gefühle erlebt haben. Erst erleben sie Gottes Wirken und Handeln, waren wahrscheinlich voller Euphorie und plötzlich mussten sie fliehen. Dann waren sie wieder für ihren Herrn aktiv und erleben wieder, dass er diese Schritte segnete. Denn in Lystra, da lebte ein Mann, dessen Füße von Geburt an gelähmt und kraftlos waren. Er hatte noch nie einen Schritt gehen können. Er konnte noch nie selbstständig laufen. Und dieser Mann, der hörte Paulus predigen. Und der war ergriffen von dem, was er hörte. Der fing an zu glauben. Und mehr noch, er hat dann angefangen zu glauben, dass dieser Gott, von dem Paulus da spricht, sogar die Macht hat, ihn zu heilen. Und irgendwie, irgendwie hat das Paulus gemerkt. Und wurde auf ihn aufmerksam. Und dann rief er laut, nicht leise und unauffällig, nein, er rief laut, steh auf, stell dich auf deine Füße. Ich fand das gewaltig. Ich dachte, wie ich das gelesen habe, dieses Knistern, diese Spannung regelrecht zu spüren. Da sieht Paulus, dass Gott handeln will und er rief in aller Vollmacht, steh auf. Und das vor dem ganzen Volk. Markus hat am vergangenen Sonntag von seiner Brille berichtet. Er hat davon gesprochen, dass Gott viel für uns bereithält. Und ich weiß nicht, ob jemand den Ruf hatte, jetzt für seine Brille zu beten, beziehungsweise für seine Augen, dass die Brille eben nicht nötig wäre. Und jetzt stellt euch mal vor, hier steht einer auf zu Markus, der ist jetzt heute leider nicht da, der ist bei einer BU-Abschlussfeier. Dann würde jemand aufstehen und rufen, Markus, schmeiß deine Brille in die nächste Ecke und sieh scharf. Spürt ihr das Knistern? So war es vielleicht damals auch. Steh auf! Und was passiert? Dieser Mann, steht in der Bibel, sprang auf. Der ist nicht aufgestanden, hat gedacht, oh, ich teste mal so die Füße. Taugen die was? Halten die mich? Der hat auch nicht angefangen, die Beine zu schütteln, sondern er sprang auf. Und so hat Gott wieder ein Hochgefühl vielleicht bei Paulus und Barnabas ausgelöst. Wieder haben sie gemerkt, Gott ist mit dabei. Gott ist der, der für uns sorgt. Und wenn sie mit Gott unterwegs sind, dann erleben sie Wunder. Und das gilt sogar bis heute noch. Wenn wir für Gott im Einsatz sind, dann erleben wir auch Wunder. Vielleicht nicht ganz so extrem, wie wir es jetzt gehört haben, aber wenn wir jetzt hier das Mikro öffnen würden und sagen, was hast du denn schon erlebt mit Christus, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann würden wir auch einiges hören. Und dann erleben wir, wie Gott uns gebraucht. Und dieses Gefühl, das haben eben schon viele erlebt. Ich habe das einmal erlebt, ganz deutlich an meiner ersten Stelle. Es kann sogar sein, dass ich das hier schon mal erzählt hat. Ich saß mal in einer Gebetszeit und hatte am Morgen den Eindruck, dass ich am Nachmittag jemanden besuchen sollte. Geplant war, dass ich am nächsten Tag eigentlich erst hingehen wollte, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, nee, heute Mittag muss ich hin. Und so bin ich dann am Nachmittag losgezogen. Dort angekommen, da sah ich einen Mann in einem Bett, allein gelassen, mit Atemnot. Ich bin sofort zur Schwester gegangen, habe gefragt, ob sie denn davon Bescheid wissen. Dann meinte sie, ja, wir haben den Notarzt schon gerufen, der ist unterwegs. Der Mann lag alleine in diesem Zimmer. Ich bin dann zurückgegangen, habe ihm berichtet, dass ein Arzt kommt. Ich habe gesagt, was die vermutlich jetzt gleich machen werden, habe versucht, ihn zu beruhigen und habe mit ihm gebetet. Und dann kam auch das Rote Kreuz und dieser Mann, der sprach nicht mehr viel. Der hat kaum mehr Töne rausbekommen. Und wie er dann ins Krankenhaus gefahren wurde, da fragte ich ihn, du, soll ich dich begleiten? Und dann kam tatsächlich ein Ton. Er hat gemeint, ja. Ich habe ihn begleiten dürfen. Wir waren zusammen auf der Aufnahmestation. Es waren seine letzten Momente seines Lebens. Später konnte ich auch noch die Kinder begleiten, die dann später dazu kamen. Denn auf dem Transport in ein anderes Krankenhaus ist er dann tatsächlich auch gestorben. Und seine Frau, die war nicht bei ihm. Die hat eigentlich immer ihn rund um die Uhr gepflegt. Der hatte Parkinson, dieser Mann. Der konnte nicht mehr schnell. Die hat dem mittags 3 Stunden Essen gegeben. Das geht natürlich im Heim nicht und vieles mehr. Aber die Frau war selber nicht da. Die war in der Reha. Und deswegen war er in diesem Kurzzeitpflege. Und dann war die Beerdigung bzw. die Aussegnungsfeier und danach kam seine Frau auf mich zu. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du Heiko, seine größte Angst war, dass er im Sterben alleine ist. Und ich krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Gott hat das so geführt, da waren noch ein paar Stationen mehr. Ich wollte danach erst zu einer anderen Frau gehen im Heim und hatte gedacht, nee, ich gehe doch erst da. Wenn ich nur 20 Minuten später gekommen wäre, hätte ich das alles verpasst. Und ich war begeistert von Gott, weil ich den Eindruck hatte, er hat mich wirklich ganz konkret an diese Position gelenkt und hat wirklich dafür gesorgt, dass er an sein Ziel kommt. Er hat dafür gesorgt, dass dieser Mann eben nicht seine größte Angst ausgesetzt war, sondern dass eben jemand bei ihm war. Das sage ich nicht, um mich hochzuhalten. Das war auch eine ganz besondere Situation. Ist auch eben schon länger her. Im Kleinen erlebe ich das auch immer wieder. Aber das war damals, ich bin nach Hause gekommen und war so ergriffen, weil ich gemerkt habe, ich habe dann erstmal meinem Schwiegerpapa telefoniert, der ist auch Pastor. Und dann musste ich da erstmal irgendwie so die Luft rauslassen. Es war schon spät abends. Und Paulus, der hat auch gehandelt und hat erlebt, wie Gott hilft in den schwierigen Situationen, aber auch in den tollen Situationen. Er hat erlebt, wie Gott gewirkt hat. Und jetzt geschieht etwas in unserem Text, womit keiner gerechnet hat. Wir denken wahrscheinlich alle jetzt, oh, Paulus, gut, jetzt predigt er wieder, kommen Menschen zum Glauben und so weiter und so fort. Aber es war anders. Es gab keinen Widerstand. Das ist zwar schon ungewöhnlich. Und es kamen aber auch keine Menschen zum Glauben, sondern die Leute erkannten, was Paulus getan hat und fangen an, in ihrer Muttersprache zu rufen, die Götter Zeus und Hermes sind wieder einmal zurückgekommen, um uns zu besuchen. Und weil Paulus und Barnabas die Landessprache nicht verstanden, haben sie erstmal nicht reagiert. Und warum heißt es hier wieder einmal? Eine alte Legende handelte von einem Besuch der Götter Zeus und Hermes. Die fanden nur bei einem älteren Ehepaar Zuflucht und Gastfreundschaft, worauf die übrigen Bewohner dieser Gegend in einer Flut umkamen. Und diesen Fehler wollten die in Lystra nicht noch einmal begehen und denken, da kamen die Götter in Menschengestalt und so brachten die Priester des Zeus-Tempels Stiere und Kränze zum Stadttor, um den Aposteln zusammen mit dem ganzen Volk ein Opfer zu bringen. Da war plötzlich das ganze Volk in Aufruhr. Die Massen erkennen in den Aposteln ihre Götter. Vielleicht war das so wie bei der Fußball-WM. Nicht dieses Jahr, vielleicht eher vor 4 Jahren, wo die Euphorie groß war. Vielleicht war da so eine Stimmung, ja, die Götter sind da. Und plötzlich begreifen Paulus und Barnabas, was da geschieht und fangen an, ihre Kleider zu zerreißen. Das war ein Ausdruck dafür, für Leid, für Schrecken, für Zorn. Und sie liefen unter die Menge und riefen entsetzt, ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut wie ihr. Wir verkünden euch doch die rettende Botschaft, damit ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und an den lebendigen Gott glaubt. Er hat den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin ist, erschaffen. Bisher hat die nichtjüdische Völker ihre eigenen Wege gehen lassen, der Herr. Aber er zeigte ihnen immer wieder, dass er lebt. Denn er hat ihnen viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen und die Ernten. Er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. So vehement haben die sich gewehrt gegen diese Äußerung. Aufgrund dieser Botschaft konnten Paulus und Barnabas eben noch diese euphorisierte Menge mit Mühe und Not davon abhalten, dass man ihnen opfert. Und aufgrund dieser Botschaft spürte man, wenn man diesen Text vor Augen hat, wie sich die Stimmung plötzlich im Volk wendet. Eben dachten sie noch, das sind ihre Götter, die sie ehren wollten. Plötzlich hören sie, das sind nur Menschen. Das sind nur Sterbliche. Und so wurde aus Euphorie vielleicht Enttäuschung, Unverständnis bis hin zur Feindschaft. Das sind keine Götter, dann sind es wahrscheinlich Zauberer. Und dann geschah etwas, das hat mich, wie ich das gelesen habe, erschüttert. Und dann kamen auch noch die Juden aus Ikonien und sogar aus Antiocha nach Lystra und hetzten dieses Volk noch zusätzlich auf. Und aufgrund deren Leute haben sie dann angefangen, Stimmung zu machen. Und ich habe gedacht, was war das für ein Hass gegen die Menschen? Gleichzeitig habe ich gedacht, Paulus war nicht anders, bevor er Christ wurde. Aber egal. Und das Ende von dieser Aktion war, dass sie dann Paulus gesteinigt haben. Das, was die da in Ikonien schon machen wollten, haben sie dann im nächsten Ort gemacht. 30 Kilometer entfernt sind die einfach hinterher, damit sie an ihr Ziel kommen. Und steinigen, ihr Lieben, das war Todesstrafe. Die wurden mit Steinen beschmissen, bis sie endlich tot waren. Und weil die Leute dann Paulus auch noch für tot hielten, haben sie ihn bis vor die Stadttor geschliffen und wollten ihn dort liegen lassen. Und haben ihn dort liegen gelassen. Und die haben ihn für tot gehalten. Vielleicht war er sogar tot oder nahtot oder wie auch immer. Das war für ihn wahrscheinlich ganz schlimm. Und das war ein Tiefpunkt doch im Leben. Eben waren sie noch für Christus unterwegs, haben ihn verkündigt. Und dann das. Der Hass der Menschen, so gewaltig, eine Gefühlsachterbahn, Gott erlebt, Menschen geheilt, Zeichen und Wunder erlebt, gepredigt, Gott war dabei. Und dann, Anfeindung, wurden sie für Götter gehalten und gesteinigt. Das Gute ist, die Geschichte hört hier an dieser Stelle nicht auf. Die Jünger kamen zu Paulus, heißt es. Und dann lesen wir plötzlich Paulus, er stand auf und ging wieder in die Stadt zurück. Ich fand das gewaltig. Da steht er plötzlich einfach auf und geht in die Stadt zurück. Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter von Lystra nach Derbe. Da könnt ihr dann weiterlesen, wie dann die spannende Geschichte mit Paulus und Barnabas weiterging. Und ich finde das echt eine ganz krasse Geschichte, die wir hier in der Bibel haben. Da sind Menschen, die sind für ihren Herrn unterwegs, erleben Höhen, aber eben auch Tiefen. Und auch wir erleben mit unserem Herrn und Heiland Höhen und Tiefen. Und auch wir kennen die Höhen, wo alles gelingt, wo wir merken, Gott ist da, aber wir kennen auch Krankheit, wir kennen auch Sorgen, wo wir angefeindet werden, vieles mehr. Und ihr Lieben, das erleben wir, obwohl wir dem Hirten folgen, von dem wir letzte Woche gehört haben. Obwohl er uns einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Natürlich will Gott heißt es unser Bestes. Natürlich hat er die Krankheit mit ans Kreuz genommen, aber erleben tun wir das oft auch anders. Christina hat mir am Donnerstag im Hauskreis erzählt, da wurde ihr Papa gefragt, nachdem seine Frau gestorben ist, also Christinas Mutter, warum muss das uns passieren? Auf diese Frage hat mein Schwiegerpapa gesagt, warum uns nicht? Ich fand das, wie ich das gehört habe, ist mir erstmal schwer gewesen. Ja, wir sind in eine Schöpfung hineingeboren, erleben Krankheit. Wir erleben aber auch manchmal, dass Gott die Krankheit nimmt. Wir erleben auch manchmal, dass er noch Jahre hinzuschenkt. Und wir erleben auch das andere, wovon wahrscheinlich jeder schon berichten kann, wo eben das nicht so ist, wo wir merken, die Krankheit, die Sorgen, die Nöte, die bringen uns an Tiefpunkte. Und das ist letztlich, habe ich überlegt, wie mit einer Münze. Da gibt es zwei Seiten, Kopf und Zahl. Hier sieht man zwar nicht die Zahl, ich habe gedacht, ich nehme mal eine alte Münze, es sind mehr zweimal Kopf, aber es gibt zwei Seiten. Beides, Leid und die Nachfolge Christi oder das, was wir erleben mit Christus, das ist auf beides auf einer Münze, aber jedes auf seiner Seite. Wir haben eine Münze, wir kriegen die beiden Seiten nicht zusammen, aber sie gehören irgendwie ja auch in unser Leben hinzu. Gottes übernatürliches Eingreifen, aber auch das Leid und die Not, die uns packt und manchmal da ganz schön durcheinander schüttelt. Das ist doch irgendwie auch die Realität, in der wir leben. Und das, was mir in dieser Situation ein großer Trost ist, ist die Tatsache, dass wir in allem, was wir erleben, wissen dürfen, dass Gott dabei ist, dass Jesus dabei ist, der uns durch die schweren Situationen führt und leitet. Ja, er deckt uns einen Tisch, auch im Angesicht der Feinde. Und es wird uns nichts mangeln. Aber manchmal führt eben auch der Weg mit ihm durch karge Zeiten, durch karge Steppen, damit wir an anderer Stelle an die saftigen Wiesen kommen. Aber in allem eben mit ihm. In den schönen Zeiten, aber auch in den schwierigen. Und was mir ebenfalls ein Trost war, wie ich das so drüber nachgedacht habe, war die Tatsache, dass alles, aber auch alles an dem Hirten vorbei muss. Denn er hat alles unter Kontrolle. Selbst dann, wenn unser Leben manchmal tatsächlich einem Drahtseilakt gleicht. Ich habe euch eine etwas humoristische Karte mitgebracht. Der Elefant hat jetzt nichts mit meiner Körperstatur zu tun, aber dieser Gegensatz Seil und Elefant, und dann heißt es, sei nicht traurig, mein Kind, ich habe alles unter Kontrolle. Gott. Manchmal gleicht unser Leben so einem Drahtseilakt, aber er hat alles unter Kontrolle. Ja, wir sind kein Spielball des Lebens, wir sind kein Spielball der Umstände und schon gar kein Spielball des Teufels. In der Bibelstunde, ihr merkt, wenn so ein Thema auch eine Woche mich begleitet, dann kommt das an allen Ecken immer wieder vor. In der Bibelstunde haben wir über die Pfingstpredigt gesprochen von Petrus. Da hat man den Eindruck, da beschreibt er die Situation von Jesus am Kreuz, da hat man den Eindruck, das ist der Punkt, wo eigentlich das Böse gewonnen hat. Und in der Pfingstpredigt sagt Petrus, aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert. Und ihr habt mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ihn ans Kreuz genagelt und umgebracht. Und dann kommt der Satz. Und genau das hatte Gott geplant. Er wusste, was geschehen wird. Gott hat selbst mit Jesus geplant, so einen schweren Weg zu gehen. Aber Jesus, er war nie alleine. Er war immer sicher, Gott war bei ihm. Außer an einem Moment. In dem Moment, wo er die Sünden der Welt getragen hat. Da war er allein, weil Sünde und Gott passt einfach nicht zusammen. Aber über allem steht Gott, über allem lebt Gott. Und er ist dabei. Und letztlich ist er wahrscheinlich der, der am meisten dann leidet, wenn auch seine Kinder leiden. Und dann hat Gunther im Hauskreis gesagt, ja, und wenn das so ist, dann hilft er zu tragen. Dann hilft er uns auch vieles zu ertragen. Und er hilft uns dann auch dabei, wenn wir einander tragen. Und Markus hat gesagt, Segen ist nicht die Abwesenheit der Probleme. Segen Gottes ist die Anwesenheit. Segen ist eben die Anwesenheit Gottes. Und genau das hat Paulus erlebt, auch in den Tälern, in den schwierigen Zeiten. Eigentlich hätte er ja auch tot sein sollen. Aber Gott wollte nicht, dass sein Diener an dieser Stelle seinen Auftrag abbrechen muss. Und so, glaube ich, sind wir hier auch Zeuge geworden eines Beispiels, eines riesengroßen Wunders von Gott, der den Paulus wieder in den Dienst gestellt hat. Ein Beispiel dafür, dass wir einfach an ihm dranbleiben in unserem Leben, selbst dann, wenn wir nicht immer alles verstehen. Selbst dann, wenn wir am Ende trotzdem Fragen haben und auch enttäuscht sind oder auch klagen. Wir haben eben das Lied gesungen, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Und da heißt es im Refrain, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Amen.